herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 2. August, ich bin Ilonka und wir lesen weiter in unserer täglichen Bibellese. Ich freue mich, dass ihr auch heute dabei seid und wieder reinhört und ich werde natürlich die einzelnen Stellen direkt vorher ansagen. Ich wünsche euch viel Freude und Segen beim Zuhören. Zweite Samuel, Kapitel 19. Davids Trauer um Abschalom. Da durchfuhr es den König, und er stieg weinend in die Wachstube über dem Tor hinauf. »Mein Sohn Abschalom, mein Sohn Abschalom«, rief er im Gehen, »wäre ich doch an deiner Stelle gestorben. Abschalom, mein Sohn, mein Sohn.« Man berichtete Joab, »Schau, der König weint und trauert um Abschalom.« So wurde der Sieg an diesem Tag zur Trauer für das Volk, denn es hatte sich herumgesprochen, der König grämt sich um seinen Sohn. Da stahlen sich an diesem Tag die Kämpfer in die Stadt, wie Männer sich davonstehlen, wenn sie sich schämen, weil sie in der Schlacht geflohen sind. Der König hatte sein Gesicht verhüllt und schrie immer wieder, »Mein Sohn Abschalom, Abschalom, mein Sohn, mein Sohn!« Da kam Joab zum König ins Haus und sagte, »Du hast heute alle deine Diener schwer beleidigt. Dabei haben sie dir, deinen Söhnen und Töchtern, deinen Frauen und Nebenfrauen das Leben gerettet. Du beschämst sie, wenn du liebst, die dich hassen, und hasst, die dich lieben. Du hast heute deutlich gemacht, dass dir deine Oberen und Diener nichts bedeuten. Ja, ich sehe jetzt, es wäre dir ganz recht, wenn Abschalom noch am Leben wäre, wir aber alle tot. Steh jetzt auf und geh hinaus und rede zum Herzen deiner Leute. Denn bei Jahwe, ich schwöre dir, wenn du nicht gleich hinausgehst, dann bleibt heute Nacht nicht ein Mann bei dir. Und das wäre schlimmer für dich als alles, was seit deiner Jugendzeit über dich gekommen ist. Da erhob sich der König und setzte sich ins Tor. Als man den Männern berichtete, seht, der König sitzt im Tor, kamen sie alle vor den König. Davids Rückkehr nach Jerusalem. Die Israeliten waren alle nach Hause geflohen und nun stritten sie sich in ihren Stämmen. Sie sagten, der König hat uns aus der Gewalt unserer Feinde befreit. Auch vor den Philistern hat er uns gerettet. Und jetzt ist er vor Abschalom aus dem Land geflohen. Doch Abschalom, den wir zum König über uns gesalbt hatten, ist tot. Warum zögert ihr jetzt, den König zurückzuholen? Auch König David hatte den Priester Zadok und Abjatar sagen lassen, richtet den Ältesten von Juda aus. Warum wollt ihr die Letzten sein, die daran denken, den König in sein Haus zurückzuholen? Wo doch schon von ganz Israel der Wunsch an den König herangetragen wurde. Ihr seid doch meine Brüder, mein eigenes Fleisch und Blut. Warum wollt ihr die Letzten sein, den König zurückzuholen? Und zu Amasa sollt ihr sagen, bist du nicht mein eigenes Fleisch und Blut? Gott möge mir dies und jenes antun, wenn du nicht von jetzt ab und für immer an Joabs Stelle Heerführer sein wirst. So stimmte er das Herz aller Männer von Juda um. Sie traten geschlossen auf seine Seite und ließen dem König ausrichten, komm bitte mit all deinen Leuten zu uns zurück. Da kehrte der König zurück und kam bis an den Jordan. Die Männer von Juda waren ihm bis Gilgal entgegengekommen, um ihn über den Jordan zu geleiten. Shimi ben Gera, der Benjaminit aus Bahurim, eilte zusammen mit den Männern von Juda herbei, um David zu empfangen. 1000 Männer waren mit ihm gekommen, darunter auch Ziba, der Gefolgsmann Sauls, mit seinen 15 Söhnen und 20 Dienern. Noch bevor der König kam, waren sie durch den Jordan gewartet und halfen nun, den ganzen Haushalt des Königs über den Fluss zu führen und alles zu tun, was der König für gut hielt. Als David gerade den Jordan überqueren wollte, fiel Shimi ben Gera vor ihm nieder. Er sagte zum König, »Bitte, mein Herr, rechne mir die Schuld nicht an und denke nicht mehr daran, wie ich, dein Diener, mich verfehlt habe, als mein Herr und König aus Jerusalem auszog. Der König möge es sich nicht zu Herzen nehmen. Denn dein Diener hat erkannt, ja, ich habe gesündigt. Halte es mir bitte zugute, dass ich heute als Erster vom Hause Josefs gekommen bin, um meinem Herrn, den König, zu empfangen.« Da erwiderte Abishai ben Zeruja, »Soll Shimi etwa nicht getötet werden? Er hat doch den Gesalbten Jahwes verflucht.« David aber sagte, »In was wollt ihr mich da hineinziehen, ihr Söhne der Zeruja? Wollt ihr heute als Ankläger auftreten? Soll heute ein Mann in Israel getötet werden? Weiß ich denn nicht, dass ich heute König über Israel geworden bin? Der König sagte zu Shimi, du musst nicht sterben. Und er schwor es ihm. Auch Mephibosheth, der Nachkomme Sauls, kam dem König entgegen. Seit dem Tag, als der König weggegangen war, bis zum Tag, an dem er in Frieden zurückkehren würde, hatte er seine Füße nicht zurechtgemacht, seinen Bart nicht gepflegt und seine Kleidung nicht gewaschen. Als er dem König von Jerusalem aus entgegenkam, sagte dieser zu ihm, »Warum bist du nicht mit mir gekommen, Mephibosheth?« »Mein Herr und König«, erwiderte dieser, »mein Diener hat mich betrogen. Denn dein Diener hat sich gesagt, ich will mir den Esel satteln lassen und mit dem König ziehen. Dein Diener ist ja gelähmt. Aber der da hat deinen Diener bei meinem Herrn und König verleumdet. Doch mein Herr, der König, ist wie der Engel Gottes. Tu mit mir, was du für richtig hältst. Alle, die zu meinem Vaterhaus gehören, hätten damit rechnen müssen, von dir getötet zu werden. Doch du hast deinen Diener zu denen gesetzt, die an deinem Tisch essen. Welches Recht hätte ich denn noch, etwas vom König zu erbitten?« Da sagte der König zu ihm, »Was redest du noch von deiner Sache? Ich bestimme, dass du mit Ziba den Landbesitz teilst.« »Er kann ruhig alles nehmen«, erwiderte Mephibosheth dem König. »Hauptsache ist, dass mein Herr und König in Frieden wieder nach Hause gekommen ist.« Barsilai war aus Roklim in Gilead gekommen und mit dem König bis an den Jordan gegangen, um ihn dort zu verabschieden. Er war ein sehr reicher Mann und hatte den König versorgt, als dieser sich in Mahanaim aufhielt. Mit seinen 80 Jahren war er aber schon sehr alt. Der König sagte zu ihm, »Geh mit mir hinüber, und ich werde dich bei mir in Jerusalem versorgen.« Doch Barsilai erwiderte, »Wie lange habe ich wohl noch zu leben, dass ich mit dem König nach Jerusalem hinaufziehen sollte? Ich bin heute schon 80 Jahre alt. Da macht es keinen Unterschied mehr, ob etwas gut oder schlecht für mich ist. Kann dein Diener denn noch schmecken, was er isst oder trinkt? Kann ich etwa noch auf die Stimmen der Sänger und Sängerinnen hören? Wozu sollte ich meinem Herrn und König noch zur Last fallen? Nur für kurze Zeit könnte dein Diener mit dem König über den Jordan gehen. Warum sollte der König mir das so reich vergelten? Lass mich umkehren und in meiner Stadt sterben, beim Grab meines Vaters und meiner Mutter. Aber schau, hier ist dein Diener Kimham. Der mag mit meinem Herrn und König hinübergehen. Tu an ihm, was du für richtig hältst.« »Gut«, sagte der König, »Kimham soll mit mir hinübergehen und ich werde für ihn tun, was du willst. Und wenn du noch etwas von mir möchtest, will ich es gern für dich tun.« Davids Truppen waren schon über den Jordan gezogen. Nun ging auch der König hinüber, nachdem er Barsilai geküsst und gesegnet hatte. Barsilai kehrte nach Hause zurück. Der König zog weiter nach Gilgal. Kimham ging mit ihm. Das ganze Volk von Juda und die Hälfte des Volkes Israel gaben dem König das Geleit. Da kamen die Männer von Israel zum König und beschwerten sich. »Weshalb haben unsere Brüder, die Männer von Juda, dich gestohlen?«, sagten sie. »Warum durften sie den König und seine Familie und alle seine Leute über den Jordan führen?« Die Männer Judas erwiderten den Männern Israels, »Weil uns der König näher steht, warum regt ihr euch darüber auf? Haben wir etwa ein Stück vom König gegessen oder hat er uns irgendein Geschenk gemacht?« Aber die Männer von Israel erwiderten, »Wir haben 10 Anteile am König und auch an David haben wir einen größeren Anteil als ihr. Warum habt ihr uns übergangen? Haben wir nicht zuerst daran gedacht, den König zurückzuholen?« Da wurde das Reden der Männer von Juda noch härter als das der Israeliten. Jeremia, Kapitel 23. Ein König, der Gott gefällt. »Wehe den Hirten, die meine Schafe auf der Weide zugrunde richten und sie zerstreuen«, spricht Jahwe. »Darum sage ich, Jahwe, der Gott Israels, über die Hirten meines Volkes. Ihr habt meine Schafe auseinandergetrieben, ihr habt sie zerstreut, ihr habt euch nicht um sie gekümmert. Jetzt ziehe ich euch für die Bosheit eurer Taten zur Rechenschaft«, spricht Jahwe. »Ich selbst werde den Rest meiner Schafe aus allen Ländern zusammenholen, in die ich sie versprengt habe. Ich bringe sie auf ihre Weideplätze zurück. Dort werden sie gedeihen und sich vermehren. Ich werde ihnen Hirten geben, die wirklich für sie sorgen. Sie sollen keine Angst mehr haben, nicht mehr erschrecken und verloren gehen, spricht Jahwe. Seht, es kommt der Tag, spricht Jahwe. Da werde ich einen Nachkommen Davids zum König machen, der weise und gerecht regieren wird und der im Land für Recht und Gerechtigkeit sorgt. Dann wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit leben. Jahwe, unsere Gerechtigkeit, wird man ihn nennen. Seht, es kommen Tage, spricht Jahwe, da wird man nicht mehr sagen, so wahr Jahwe lebt, der Israel aus Ägypten herausgeführt hat, sondern so wahr Jahwe lebt, der die Israeliten aus dem Land im Norden herausgeführt hat und aus allen anderen Ländern, in die er sie vertrieben hatte. Dann werden sie wieder in ihrem eigenen Land wohnen. Gegen die falschen Propheten. Über die Propheten. Es bricht mir das Herz. Ich zittere am ganzen Leib vor Jahwe und seinen heiligen Worten. Ich bin wie ein Betrunkener, wie ein Mann, der vom Wein benommen ist. Das Land ist voll von Ehebrechern, und wegen des Fluchs vertrocknet der Boden, sind die Weideplätze der Steppe verdorrt. Alle haben nur Böses im Sinn. Ihre Stärke liegt im Unrechttun. Selbst Propheten und Priester sind gemein. Ihre Bosheit fand ich sogar in meinem Haus, spricht Jahwe. Doch die Wege, die sie gehen, werden glatt und schlüpfrig sein. Sie stürzen in der Dunkelheit und kommen alle zu Fall. Denn ich bringe Unheil über sie, das Jahr der Abrechnung kommt, spricht Jahwe. Was ich bei den Propheten Samarias gesehen habe, war schon abscheulich genug. Sie weissagten im Namen des Götzen Baal und haben mein Volk Israel in die Irre geführt. Aber bei den Propheten Jerusalems habe ich Schauderhaftes gesehen. Sie begehen Ehebruch und leben in der Lüge. Und dann bestärken sie die Gottlosen noch in ihrem Treiben, sodass niemand daran denkt, sein Leben zu ändern. Für mich sind sie alle wie Sodom und die Bewohner der Stadt wie Gomorra. Darum spricht Jahwe, der Allmächtige, über die Propheten. Passt auf! Ich werde ihnen Bitteres zu essen geben und Giftwasser zu trinken. Denn die Propheten Jerusalems haben die Gottlosigkeit im ganzen Land verbreitet. So spricht Jahwe, der Allmächtige. Hört nicht auf das, was diese Propheten euch weissagen. Sie halten euch zum Narren. Ihre Visionen kommen aus ihrem Bauch und nicht von Jahwe. Zu denen, die mich verworfen haben, sagen sie, Jahwe hat gesagt, das Heil ist euch sicher. Und zu denen, die eigensinnig ihrem bösen Herzen folgen, sagen sie, ihr habt nichts Schlimmes zu befürchten. Wer von ihnen stand je in der Ratsversammlung Jahwes? Wer schaute und hörte sein Wort? Wer lauschte und hörte überhaupt? Passt auf, ein verheerender Sturm Jahwes bricht los, sein Grimm. Ein Wirbelsturm entlädt sich über dem Kopf dieser Gottlosen. Der Zorn Jahwes wird nicht nachlassen, bis Jahwe alles ausgeführt hat, was er sich vornahm. Ganz werdet ihr das erst am Ende der vor Gott bestimmten Zeit verstehen. Ich habe die Propheten nicht geschickt, und doch sind sie gelaufen. Ich habe nicht zu ihnen gesprochen, und doch haben sie geweissagt. Hätten sie an meiner Ratsversammlung teilgenommen, dann könnten sie meinem Volk meine Worte verkünden, und dann würden sie es abbringen von seinem gottlosen Lebensstil und seiner Bosheit. Bin ich denn nur ein Gott in der Nähe, spricht Jahwe, und nicht auch einer in der Ferne? Oder kann sich jemand so verstecken, dass ich ihn nicht sehen könnte, spricht Jahwe? Ich bin es doch, der den Himmel und die Erde erfüllt, spricht Jahwe. Ich habe gehört, was die Propheten reden, die in meinem Namen weissagen. Ich träumte, sagen sie. Doch es ist nichts als Lug und Trug. Wie lange soll das noch gehen? Haben diese Propheten, die Lügen verbreiten und ihre Hirngespinste als Weissagung ausgeben, etwa im Sinn, meinen Namen bei meinem Volk in Vergessenheit zu bringen? So wie ihre Vorfahren mich über dem Baal vergaßen? Ist das ihre Absicht, wenn sie einander ihre Träume erzählen? Der Prophet, der einen Traum hatte, mag einen Traum erzählen. Wer aber mein Wort hat, richte mein Wort zuverlässig aus. Spreu hat doch nichts mit Weizen zu tun, spricht Jahwe. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht Jahwe, und wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt? Darum passt auf, spricht Jahwe. Jetzt gehe ich gegen die Propheten vor, die sich gegenseitig die Worte stehlen. Passt auf, jetzt gehe ich gegen die Propheten vor, spricht Jahwe, die ihr eigenes Gerede Botschaft nennen. Passt auf, jetzt gehe ich gegen die vor, die erlogene Träume erzählen, spricht Jahwe, und mein Volk mit ihren Lügen und ihrem Geflunker in die Irre führen. Ich habe sie weder gesandt, noch ihnen irgendetwas befohlen. Sie nützen diesem Volk überhaupt nichts, spricht Jahwe. Die Last Jahwes. Wenn dieses Volk dich fragt, oder auch ein Priester oder Prophet, gibt es ein Lastwort Jahwes, dann sagt zu ihnen, ihr seid die Last, aber ich bin schon dabei, euch abzuwerfen, spricht Jahwe. Eine Anmerkung? Der hebräische Ausdruck bedeutet Last und meint in diesem und ähnlichen Zusammenhängen das Wort Jahwes, das wie eine Last auf dem Propheten liegt. Weiter im Text. Und jeden Propheten, jeden Priester und jeden aus deinem Volk, der sagt Lastwort Jahwes, werde ich mit seiner ganzen Familie zur Rechenschaft ziehen. Stattdessen sollt ihr einander fragen, was hat Jahwe geantwortet? Was hat Jahwe gesagt? Aber den Begriff Lastwort Jahwes sollt ihr nicht mehr gebrauchen. Denn jedem wird sein eigenes Wort zur Last, weil er die Worte des lebendigen Gottes verdreht hat. Die Worte Jahwes, des Allmächtigen, unseres Gottes. Fragt einen Propheten also, was hat Jahwe dir geantwortet? Oder was hat Jahwe gesagt? Wenn ihr aber weiterhin Lastwort Jahwes sagt, obwohl ich euch ausrichten ließ, den Begriff Lastwort Jahwes nicht mehr zu gebrauchen, spricht Jahwe, dann passt auf. Ich werde euch ganz vergessen und euch samt der Stadt, die ich euch und euren Vorfahren gegeben habe, aus meiner Gegenwart entfernen. Ich stürze euch in Schimpf und Schande, was immer an euch hängen bleibt. Der 1. Timotheusbrief, Kapitel 6. Alle, die das Joch der Sklaverei zu tragen haben, sollen ihren Herren uneingeschränkte Achtung entgegenbringen, damit der Name Gottes und die Lehre des Evangeliums nicht in Verruf kommen. Und wer einen gläubigen Herrn hat, soll sich ihm gegenüber nicht weniger respektvoll verhalten, nur weil er sein Bruder ist. Er muss ihm sogar noch besser dienen, denn sein Dienst kommt jemand zugute, der an Christus glaubt und von ihm geliebt wird. Hochmut und Habsucht. Das sollst du lehren und alle in diesem Sinn ermutigen. Wenn jemand von den gesunden Worten unseres Herrn Jesus Christus nichts wissen will und sich nicht an die Lehre hält, die einer liebenden Ehrfurcht vor Gott entspricht, dann ist er von Hochmut verblendet und weiß überhaupt nichts. Er hat einen krankhaften Hang zu Streitfragen und Wortgefechten. Das führt aber nur zu Neid und Streit, Beleidigungen, bösen Verdächtigungen und endlosen Auseinandersetzungen. Das Denken solcher Menschen ist so verdorben, dass sie von der Wahrheit abgekommen sind und meinen, die Gottesfurcht sei ein Mittel, um sich zu bereichern. Freilich ist die Ehrfurcht vor Gott ein großer Gewinn, aber nur, wenn sie mit persönlicher Genügsamkeit verbunden ist. Was haben wir denn in die Welt mitgebracht? Nichts. Und wir werden auch nichts mitnehmen können, wenn wir sie verlassen. Wenn wir also Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Wer unbedingt reich werden will, wird sich in einem Netz von Versuchungen verfangen und allen möglichen unsinnigen und schädlichen Wünschen erliegen, die einen Menschen zugrunde richten und ins Verderben stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel für alles Böse. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst die schlimmsten Qualen bereitet haben. Im Umgang mit Reichtum und Wahrheit. Aber du als Mann Gottes, fliehe vor all dem. Strebe dagegen nach Gerechtigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit und Freundlichkeit. Kämpfe den guten Kampf, der zu einem Leben im Glauben gehört, und ergreife das ewige Leben, zu dem Gott dich berufen hat und für das du vor vielen Zeugen das gute Bekenntnis abgelegt hast. Vor dem Gott, von dem alles Leben kommt, und vor Jesus Christus, der vor Pontius Pilatus das klare Bekenntnis abgelegt hat, fordere ich dich auf. Erfülle deinen Auftrag tadellos und sauber, bis unser Herr Jesus Christus sichtbar wiederkommt. Wann das geschehen wird, bestimmt der in sich vollkommene und alleinige Herrscher, der König aller Könige und Herr aller Herren, der als einziger Unsterblichkeit besitzt und ein unzugängliches Licht bewohnt, das kein Mensch je gesehen hat und kein Mensch jemals sehen kann. Ihm gebührt Ehre und ewige Macht. Amen. Ermahne die, die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Denn Gott gibt uns allen reichlich, was wir brauchen, und wir dürfen es genießen. Sie sollen Gutes tun, freigebig sein und ihren Besitz mit anderen teilen. Wenn sie so in guten Werken reich werden, schaffen sie sich einen sicheren Grundstock für die Zukunft und werden das wirkliche Leben gewinnen. Lieber Timotheus, bewahre, was dir anvertraut ist, indem du das gottlose Geschwätz gewisser Leute und die fragwürdigen Behauptungen einer fälschlich sogenannten Erkenntnis meidest. Schon manche, die sich darauf eingelassen haben, sind vom Weg des Glaubens abgekommen. Die Gnade sei mit euch allen. Das war der heutige Bibeltext. Ich möchte euch noch die Losung mitgeben aus Psalm 142, Vers 6. Herr, du bist meine Zuversicht, mein Teil im Lande der Lebendigen. Und dazu aus 1. Petrus 1. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und damit wünsche ich euch einen ganz gesegneten Donnerstag. Und wenn ihr wollt, hört auch morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.